Gewalt, Mobbing und Erniedrigung gehören für viele Kinder heute zum Schulalltag. Zuletzt kam es an einer Herthener Schule zu einer schweren Prügelattacke, die auch gefilmt und online verbreitet wurde. Heike Becker besucht seit Jahren Schulen im Ruhrgebiet und kämpft dafür, dass Opfer nicht länger still leiden. Wir sprechen heute mit ihr über die Ursachen von Mobbing, die Folgen für Kinder und darüber, was Erwachsene tun können.
Hammerhärten, das Spezial.
Und damit herzlich willkommen zu Hammerhärten, dem Podcast der Härtener Allgemein. Heute mit meinem Kollegen Joachim Schmidt.
Hallo.
Und unserem Gast Heike Becker.
Hallo.
Mein Name ist Theresa Christofitsch. Ja, Frau Becker, Sie sind ausgebildete Kinderpflegerin und leiten seit vielen Jahren einen offenen Kinder- und Jugendtreff in Gelsenkirchen. Wie sind Sie denn da auf das Thema Mobbing aufmerksam geworden?
Im Grunde kam das eher zufällig zur Sprache, weil vor einigen Jahren ein Kind auf mich zukam und sagte: Heike, ich muss dir was erzählen. Mir geht seit Monaten nicht gut. Ich war beim Friseur, habe mir meine Haare abschneiden lassen und seitdem werde ich in der Klasse gemobbt. Ich werde ausgelacht, beleidigt. Die Mädchen sagen jeden Tag zu mir: Guck mal in den Spiegel, wie du aussiehst, du bist hässlich. Und eigentlich habe ich gar keine Lust mehr, zur Schule zu gehen. Ich habe jeden Morgen Bauchschmerzen und würde am liebsten zu Hause bleiben. Da kam das nächste Kind zu mir und sagte: Heike, ich möchte dir auch mal was erzählen. Also wenn ich morgens auf den Schulhof komme, dann erwarten mich schon 5 oder 6 Jungen und die wissen, dass ich Geld dabei habe für mein Mittagessen. Und dann erpressen die mich und sagen: Du gibst uns jetzt dein Geld, ansonsten verkloppen wir dich. Und dann gebe ich denen natürlich mein Geld, weil ich Angst habe. Ja, und so knurrt mir jeden Mittag der Magen.
Wie lange ging das schon so mit dem Mädchen ungefähr?
Also bei dem Mädchen waren das ungefähr 2-3 Monate.
Okay. Und noch ein drittes Kind?
Dann kam, ich war eigentlich an der Stelle schon ziemlich erschrocken, weil das Ganze spielte sich an Grundschulen ab. Die Kinder waren 9 oder 10 Jahre alt. Und dann kam ein drittes Kind zu mir und sagte: Heike, soll ich dir mal was erzählen? Ich bin monatelang in der Schule gemobbt worden und erst als der Junge mir den Finger gebrochen hat, danach änderte sich das, weil sich dann die Schulleitung einschaltete. Es gab eine Konferenz und danach hörte das Mobbing auf. Ja, und dann guckten die drei mich an und haben gesagt: Sag mal, kannst du uns denn nicht helfen? Und dann habe ich geantwortet: Kinder, wie soll ich das machen? Ihr seid alle an verschiedenen Schulen, ihr seid in verschiedenen Klassen. Wie soll das möglich sein, dass ich überall hinkomme und euch helfen kann? Und dann kam uns die Idee: Was wäre denn, wenn wir all die Erfahrungen zu einer Geschichte schreiben und eine einzige Person, in dem Fall ist es Leon, der erlebt all das. Und diese Geschichte wollten wir in die Schulen bringen, um Kindern dann zu vermitteln: Guck mal, das ist passiert an einer Schule, aber wir können hier dafür sorgen, dass es hier nicht passiert.
Mhm. Warum, also im Grunde ist das nicht Ihre Geschichte, die Sie veröffentlicht haben, sondern haben fast schon die Kinder geschrieben, ne?
Richtig. Also es ist im Grunde, wenn es auch zusammengewürfelt ist aus mehreren Erfahrungen, ist es eine wahre Geschichte. Und das macht das Ganze auch authentisch. Wenn ich das erzähle in den Schulen, die Kinder spitzen die Ohren und fragen manchmal auch nach: Frau Becker, ist das wirklich passiert? Ja, das ist wirklich passiert. Und das ist der große Vorteil an der Geschichte, dass Kinder sich damit identifizieren.
Sie haben ja inzwischen, hier liegen Sie ja auch, 3 Bücher schon geschrieben und dann noch eins, die Schnecke, was war das?
Also die Schnecke Maxi, das ist eine sehr einfache, traurige Geschichte von einer Schnecke, die eigentlich nur Freunde haben möchte und akzeptiert werden möchte. Aber in der Geschichte wird deutlich, wie schwierig das häufig ist, wenn man anders ist. Die Schnecke versucht, die anderen Tiere auf der Wiese zu überzeugen, dass sie eigentlich gleichwertig ist, aber sie wird ausgelacht und verhöhnt, weil sie ja viel langsamer ist und ein Haus mit sich rumschleppen muss. Und am Ende der Geschichte ist es so, dass die Schnecke mit ihrem Haus dafür sorgt, dass die anderen Tiere ja quasi geschützt werden, weil ein Rabe sitzt auf einem Baum und die Schnecke rettet alle und das bringt die anderen Tiere zum Nachdenken.
Das ist wahrscheinlich nichts, was Sie in eine Oberstufe einer Schule tragen würden, ne?
Nein. Ich denke, das ist nicht die richtige Altersklasse.
Also aber die Schnecke ist für jüngere Kinder und einige der anderen Bücher machen sie aber durchaus mit 5., 6. Klassen, ne? Dass sie dann da vorlesen und mit den Schülern dann sprechen?
Ja, also bei meinen Büchern ist es so, dass ich eigentlich mit der Schnecke Maxi anfange, Prävention schon in die Kitas zu bringen, weil ich denke, dass Empathie vermitteln eine Sache ist, die am einfachsten ist, wenn man sehr früh damit beginnt. Als weiteres habe ich dann Leon sagt Nein geschrieben, damit richte ich mich an Grundschulkinder.
Das ist, glaube ich, die Sammlung von ihren ersten drei Fällen, ne?
Genau, das ist diese Geschichte, die im Grunde auch von Grundschulkindern handelt. Mhm. Und das nächste Buch ist dann
Leonie und die Fotos, ne?
Und das Foto im Netz. Da hatte mir ein Kind, ein Mädchen erzählt, dass sie beim Umkleiden vor dem Sportunterricht mit nacktem Oberkörper fotografiert wurde. Und das Foto landete im Netz. Und mit der Geschichte möchte ich einfach verdeutlichen, wie geht es einem, wenn man fotografiert oder gefilmt wird und das im Netz landet und man keinerlei Möglichkeit mehr hat, das zu löschen.
Auch eine wahre Geschichte, ne?
Auch eine wahre Geschichte, richtig.
Wie ist das mit dem Mädchen weitergegangen? Wollen wir nicht über das Buch reden, sondern über den Fall?
Ja, also in dem Buch gibt es quasi ein Happy End, aber im wahren Leben war es nicht so. Das Mädchen hat auch die Schule gewechselt, fühlte sich auch von der Schulleiterin und auch von den Lehrern ziemlich im Stich gelassen. Aber ja, wie das häufig so ist, sind auch häufig Schulleiter und Lehrer überfordert, wissen häufig nicht, wie handle ich. Ja.
Ja, okay. Und das Mädchen hat dann die Schule gewechselt und ist, glaube ich, auch nicht glücklich geworden da, ne?
Nein, nein.
Gut, ein sehr schwieriges Thema. Ja. Wir haben in der vergangenen Woche schon mal über das Thema gesprochen hier im Podcast. Und da kam es, eine 17-Jährige hat, eine Praktikantin hier bei uns, hat von ihren eigenen Erfahrungen auch erzählt. Und bei uns kam eigentlich der Eindruck auf, das ist für sie, für eine 17-Jährige, relativ normal, dass an Schulen durchaus mal Gewalt und mit Sicherheit auch dann Videos davon kursieren. Und für meine Generation ist das ja nun überhaupt nicht normal. Ich bin 65 und kenne Schulvideos natürlich nicht, ne? Also aus eigenem Erleben. Wie kriegen Sie das mit, wenn Sie Schulen besuchen? Sind inzwischen, ist Gewalt, ist ja nochmal schlimmer vielleicht als Mobbing, weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht von den Folgen. Und auch das Festhalten auf Videos, ist das schon so alltäglich tatsächlich?
Also Gewalt und Mobbing sind ja häufig nicht unterschiedlich. Mhm. Also bei Mobbing geht es ja auch häufig um körperliche Gewalt, um psychische Gewalt. Und daher denke ich, dass das Problem eigentlich das Gleiche ist. Mhm. Es ist tatsächlich für sehr viele Kinder Normalität. Ich habe letztens mit einer Mutter gesprochen, die hat ihr Kind letztes Jahr im Sommer einschulen lassen und hat ihren Sohn von der Grundschule abholen wollen, stand am Schulhof etwas abseits und sah, wie ihr Sohn mit einem Schulkamerad über den Schulhof ging und von einem anderen Jungen ständig in den Rücken getreten wurde. Er hat gar nicht darauf reagiert. Er ist weitergegangen, dann kam der nächste Tritt in den Rücken. Er hat das völlig ignoriert und ist weitergegangen.
Und hat zu Hause auch davon nie was erzählt?
Nein, er hat davon nichts erzählt. Wahrscheinlich auch aus dem Grund, was der Mutter an dem Tag auch bewusst wurde. Es war Normalität. Die Kinder gehen häufig so miteinander um. In der Klasse, auf dem Schulhof. Und sie war völlig erschüttert und hat gesagt, Mensch, warum hast du denn nichts gesagt? Warum hast du dir keine Hilfe geholt vom Lehrer oder warum erzählst du mir denn nichts davon? Ja, es war normal für ihn.
Woran können Eltern denn vielleicht erkennen, wenn das Kind gemobbt wird? Gibt es da irgendwelche Anzeichen?
Ja, Anzeichen gibt es schon. Also häufig gibt es Anzeichen. Kinder teilen sich ja in der Situation häufig nicht gern mit. Und ich weiß zum Beispiel von einer Mutter, die hatte einen Sohn im Alter von 12, 13. Und als sein Verhalten sich veränderte, als er plötzlich nur noch in seinem Zimmer war und für sich sein wollte, irgendwelche Computerspiele gemacht hat und auch anfing, plötzlich Essen in sich reinzustopfen, da dachte sie, okay, das liegt an der Pubertät. Mhm. Er fing dann irgendwann an und sagte, Mama, kannst du mich zur Schule fahren? Und sie dachte, dass das auch wieder so eine Sache ist.
Der ist faul.
Genau. Genau das war der Gedanke und ja. So hat sie mir das auch erzählt. Sie hat sich gedacht, Mensch, du hast einfach keine Lust, aber sie sagte ihm dann, wir haben die Haltestelle direkt vor der Tür, du hast ein Ticket, du fährst mit dem Bus zur Schule. Und er fragte immer wieder, jeden Tag, Mama, kannst du mich nicht fahren? Zwischendurch auch mal, Mama, kannst du mich denn nicht wenigstens mal abholen? Und sie hat gedacht, okay, in der Pubertät, die Kinder werden faul, die Teenager sitzen lieber vor dem PC. Und irgendwann, ich weiß nicht, hatte sie gesagt, 2 Jahre oder 3 Jahre, dann ist der Junge vollkommen zusammengebrochen, fing an zu weinen, ganz bitterlich, und hat gesagt, Mama, weißt du eigentlich, wie es mir geht? Weißt du eigentlich, was mir jeden Tag passiert? Ich stehe auf dem Schulhof, ich werde eingekreist, und ein Junge aus meiner Klasse nimmt das Brot aus meiner Butterbrotdose, schmiert mir das ins Gesicht und sagt, friss, du fette Sau.
Mama mia.
Ja. Die Mutter war dermaßen enttäuscht von sich selbst, erschüttert, dass sie das so falsch eingeschätzt hat. Ja, dass sie gesagt hat, eigentlich müsste man ganz viele Eltern informieren, bitte achtet auf eure Kinder. Es ist nicht immer die Pubertät. Es kann Mobbing dahinter stecken, Angst, in die Schule zu gehen. Und das sind eben typische Anzeichen. Ne?
Das heißt, als Eltern muss man wahrscheinlich einfach aufmerksam sein und versuchen, Gespräch zu suchen. Ne? Also Nähe schaffen, Vertrauen schaffen, sowas. Ne?
Ja.
Oftmals. Nur sind gerade pubertierende Jugendliche manchmal nicht so scharf drauf.
Richtig.
Ganz viel Nähe zu Mama und Papa zu haben, ne?
Richtig. Und das ist auch so eine Sache, die ich versuche, den Kindern in den Schulklassen zu vermitteln. Wir haben häufig, wenn ich meine Geschichten vorlese, dann gibt es im Anschluss Diskussionsrunden. Und dann frage ich die Kinder, was ist denn, wenn euch so etwas passiert, wenn ihr gemobbt werdet, wem kann man sich denn anvertrauen? Und dann kommt ganz selten eigentlich meinen Eltern. Mhm. Häufiger kommt meinem großen Bruder, meinem Lehrer, der Schulsozialarbeiterin und ab und zu dann auch meiner besten Freundin oder meinem Freund. Mhm. Und dann sage ich auch immer, richtig, es ist nicht wichtig, wem ihr euch anvertraut. Es ist aber ganz wichtig, dass ihr euch jemanden anvertraut. Denn alleine schon, wenn vielleicht der beste Freund sagt, weißt du was, wenn wir jetzt zur Schulleitung gehen, ich begleite dich dabei. Dieses Gefühl, nicht alleine zu sein, das hilft schon. Mhm.
Ja, das sind ja wirklich, sagen wir mal, Geschichten, die schwer zu verdauen sind, ne? Wenn man sowas hört, das mit dem frisst du Sau oder wie der Ausdruck war. Wie verpacken Sie das? Ich meine, Sie hören sowas ja wahrscheinlich öfter, alle paar Tage oder Wochen. Wie verkraften Sie das?
Also es ist schon schwierig. Manchmal gehen mir die Geschichten schon sehr, sehr nahe. Ich bin Mutter, ich habe selber 2 Kinder und ich sag mal, wenn ein Kind mir in der Schule erzählt, ich werde schon so lange gemobbt, ich habe daran gedacht, mich mit einem Gürtel zu erhängen, aber dann habe ich an meinen kleinen Bruder gedacht und habe es nicht getan, da denke ich manchmal, das kann doch nicht wahr sein. Was bringt einen 10-Jährigen dazu, solche Gedanken zu haben? Es ist ja so, ich gehe zwar in die Klassen und lese die Geschichten vor und komme ins Gespräch und bespreche mit den Kindern die Lösungsmöglichkeiten, aber ich stehe ja nicht alleine da. Mhm. Die Schulen, die mich einladen, sind ja zum Glück Schulen, die engagiert sind, die das Problem angehen wollen. Und natürlich habe ich das sofort der Klassenlehrerin mitgeteilt. Die hat dann wieder die Schulsozialarbeiterin mit ins Boot geholt. Und dann gab es Gespräche mit den Eltern, die auch aus allen Wolken gefallen sind. Das ist ja ganz häufig so, dass man nichts ahnt. Und ich war in dem Jahr danach wieder an der Schule. Ich war wieder für Lesungen gebucht. Und der Junge kam mir entgegen und lächelte mich an und sagte, Frau Becker, ich bin jetzt seit langer Zeit schon in Behandlung.
Therapie, ne?
Ja, ja. Er hat eine Therapie oder er macht eine Therapie.
Und ging es ihm besser, ja, ne?
Ja.
Oh, ich Gott sei Dank.
Ja, also solche Momente, die stärken mich natürlich immer weiterzumachen. Weil selbst wenn die Klassen überfüllt sind und da sitzen teilweise 31 Kinder vor mir, es ist mir klar, dass ich nicht jedem Kind wahrscheinlich helfen kann. Obwohl ich versuche, jedes Einzelne zu stärken. Aber wenn zwischendurch Kinder aufstehen und sagen, mir ist sowas auch passiert oder ich bin auch in so einer Situation und die Lehrerin oder der Lehrer geht dorthin und sagt, wie? Ich wusste das gar nicht. Bist du denn auch betroffen? Dann denke ich immer, es hat gewirkt. Mhm. Also wenn man im Gespräch bleibt, man muss den Kindern immer wieder die Möglichkeit geben, sich jemanden anzuvertrauen.
Okay. Frag.
Warum ist es denn so, dass es Kindern manchmal schwerfällt, sich jemandem anzuvertrauen und darüber zu sprechen, wie sie sich fühlen?
Also da gibt es verschiedene Gründe. Manchmal ist es ganz einfach das Schamgefühl. Ich habe schon mit Jungen gesprochen, die haben gesagt, ja, wenn ich das meinem Papa sage, der sagt, klatsch dem doch einfach eine oder wehr dich doch. Kinder haben oft das Gefühl, dass es Schwäche ist, wenn sie sich jemandem anvertrauen, weil sie Angst haben oder weil sie sich nicht wehren.
Ich habe genau so was in der ersten Klasse erlebt. Ich wurde auch verhauen von einem älteren Schüler. Der hat meinen Schultornister in die Brombeerhecke geschmissen. Ich kam ohne Tornister nach Hause. Das war natürlich damals eine Zeit ohne Video und sowas. War also ein vielleicht nicht so schlimmer Vorfall, wie er heute gewesen wäre, aber immerhin. Und hab's zu Hause natürlich erzählt, weil die war ja auch klar, der Tornister ist weg. Und was hat mein Papa gesagt? Genau das. Mhm. Ich soll mich wehren und dem anderen gefälligst eine hauen. Ich war damals sehr zart beseitet und habe da offenbar, ich kann mich da gar nicht dran erinnern, offenbar gesagt, aber das tut dem doch weh, wenn ich ihn hauen würde. Mhm. Ja, das ist, wie soll ich sagen, kann ich heute kaum mehr nachvollziehen, aber es gibt Kinder wahrscheinlich, die sind so drauf, ne? Die wehren sich dann nicht. Mhm. Und haben vielleicht sogar dann ganz lange Schwierigkeiten. Bei mir blieb es Gott sei Dank einmalig.
Also es ist ja so, dass solche Erlebnisse Spuren hinterlassen. Ich habe mal ein Videoprojekt durchgeführt mit verschiedenen Teilnehmern, die über ihre Mobbing-Erfahrung gesprochen haben. Und ein gutes Beispiel, wie sehr das nachwirkt, ist, ich habe im Fitnessstudio eine Frau kennengelernt, die optisch extrem aufgefallen ist. Also sie hatte eine Punkerfrisur, war tätowiert und es zog sich über ihr Gesicht, von der Stirn bis runter zum Kinn, übers Auge, ein Stacheldraht tätowiert. Und als der erste Gedanke, und da kann auch ich mich nicht freisprechen, wow, das ist aber eine harte, wie man so sagt. Ja, und ich kam mit ihr ins Gespräch und irgendwie sagte sie dann, sie findet das toll, dass ich mich gegen Mobbing engagiere und ihr wäre das auch mal passiert. Und dann habe ich sie eingeladen, an diesem Videoprojekt teilzunehmen, mit vielen anderen auch. Und vor der Kamera erzählte sie dann, dass sie als Kind in der Pause von mehreren anderen Kindern in den Abfalleimer, in den Mülleimer gesteckt wurde, kopfüber. Mhm. Und sie hat sich dann, also alle haben natürlich gelacht und teilweise applaudiert und sie musste dann hinterher wieder in die Schulklasse und beschrieb dann, wie sie sich gefühlt hat, als sie da schmutzig und stinkend gesessen hat. Und während sie das erzählt hat, hat sie geweint vor der Kamera. Diese gestandene Frau, die so hart aussah mit ihren Tätowierungen. Und in dem Moment habe ich verstanden,
warum sie den Stacheldraht im Gesicht hatte.
Ja. Wahrscheinlich war das so ein Schutz für sich selbst. Ja.
Ja, die Frage war, warum sich Kinder nicht unbedingt anvertrauen. Ja. Ne? Ja. Schamgefühl ist das eine. Gibt es noch andere Gründe?
Häufig verstehe ich das gar nicht, dass die sich nicht anvertrauen. Weil ich im Gespräch dann merke, wir diese Diskussionsrunden haben in den Klassen.
Dann vertrauen sie sich
an. Dann vertrauen sie sich an. Also dann gehen die Hände häufig hoch und selbst wenn die Kinder nicht selbst betroffen sind, erzählen sie manchmal, das ist meinem Bruder passiert, meiner Schwester, meiner Freundin. Also es ist wirklich erschreckend, wie viele Kinder betroffen sind, wenn auch nicht direkt.
Mhm. Aber und, die das zumindest mitkriegen, auch als diese Normalität, wie sie beschrieben haben.
Richtig.
Ne?
Und dann spüre ich, wie sehr die Kinder das Bedürfnis haben, über dieses Thema zu reden. Aber es bedarf natürlich immer so einer Kleinigkeit, die sie dazu bringt.
Mhm.
Und in meinem Fall ist das häufig so, dass es halt diese Geschichten sind, dass ich den Kindern am Anfang erkläre, wie ich dazu gekommen bin, dass ich die schreibe. Und dass sie alle wahr sind, dass Kinder mir das erzählt haben. Und dann öffnen sich plötzlich alle
Herzen wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja.
Ihnen geht es ja auch darum, ne? Um Empathie.
Auf jeden Fall.
Weil möglicherweise ist die ja bei den Kindern irgendwie, weiß ich nicht, da, aber nicht so im Alltag, ne?
Ja.
Ich weiß es gar nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber möglicherweise herrscht so eine gewisse Verrohung so als Alltagsgefühl vor.
Also es ist ja so, dass man einen gewissen Anteil an Empathie schon mitbekommt bei der Geburt.
Aber oder auch nicht mitbekommt?
Also ich denke, sie ist vorhanden.
Okay.
Aber es liegt natürlich daran, an den äußeren Umständen, an der Familiensituation, an sozialen Kontakten, inwieweit sich das noch
weiterentwickelt?
Ja, weiterentwickelt, genau. Denn Empathie ist tatsächlich erlernbar und trainierbar.
Mhm.
Und ich merke das, wenn ich in den Kitas bin und erzähle die Geschichte von der Schnecke, wie sie weint, weil sie ausgegrenzt und ausgelacht wird, wie häufig die Kinder dann schon sagen, oh ja, die ist traurig. Ich habe letztens auch geweint, weil ich ausgelacht wurde.
Also man versteht dann sich selber und die anderen.
Richtig,
ne? Richtig. Über die Geschichte.
Und das ist so, so wichtig, dass wir Kindern immer wieder vor Augen halten, wie fühlt sich der andere?
Hm. Kommt das vielleicht in Elternhäusern auch zu kurz?
Ja. Also es ist schon...
Man blickt wahrscheinlich nicht in jedes Elternhaus, aber ich würde mal vermuten, dass es hier oder da so ist.
Es ist schon so, dass sich vieles verändert hat. Also viele Eltern, ohne das jetzt als Vorwurf zu meinen, viele Eltern sind beide berufstätig. Viele Eltern, die jetzt nicht beide berufstätig sind, beschäftigen sich häufig sehr stark mit dem Handy, oder auch mit irgendwelchen Spielen und man sieht es ja auf der Straße, also mit Kindern wird weniger gesprochen, auf dem Spielplatz hat die Mutter das Handy in der Hand, beim Kinderwagenschieben hat jemand das Handy in der Hand.
Das finde ich auch ein fürchterliches Bild.
Ja, also es ist sicherlich nicht in allen Familien so, es gibt immer noch sehr verantwortungsvolle Eltern, aber der Trend geht schon dahin. Ich merke das ja auch in meiner Gruppe. Ich habe ja einen Freizeittreff in Gelsenkirchen.
Sie sind immer noch in diesem Kirchenkeller, heißt
ja,
er, ne?
Ja, genau, genau.
Seit wie vielen Jahren jetzt?
Seit 17 Jahren.
Wahnsinn.
Und das ist eine Anlaufstelle für Kinder aus der Nachbarschaft. Und die Kinder sind zwischen 4 und 11 Jahren. Eigentlich passt das vom Alter her gar nicht so gut zusammen. Andererseits lernen natürlich die Kinder auch miteinander klarzukommen, dass die Älteren den Kleineren mal helfen und sich die Kleineren von den Größeren was abschauen. Ja, und da geht's natürlich bei mir auch sehr stark um soziale Kompetenz. Und ich versuche immer, den Alltag so liebevoll zu gestalten, wie es geht. Also wir essen gemeinsam, wir bleiben am Tisch sitzen, wir spülen gemeinsam. Und es ist so, dass ich häufig erlebe, wenn wir zum Beispiel Bilder oder Geschenke für den Muttertag vorbereiten. Ich hatte mal irgendwann gefragt, Kinder, warum schenken wir denn der Mama jetzt was?
Ja, ist Muttertag.
Genau, ein Kind sagte, ja, weil die uns geboren hat. Und ein Kind sagte, ja, weil Muttertag ist. Und dann wollte ich den Kindern so ein bisschen auf die Sprünge helfen und habe gesagt, Mensch, denkt doch mal einfach daran, wer weckt euch morgens? Ja, mein Wecker, mein Bruder, mein Handy. Okay, gut, habe ich gedacht, jetzt möchte ich ja auch die Eltern nicht so bloßstellen und bin einen Schritt weitergegangen und habe gesagt, okay, ihr seid alle selbstständig, Kinder. Wer macht euch denn morgens das Frühstück? Meine Mama legt mir Geld hin für den Bäcker. Ich esse erst mittags in der Schule was.
Scheibenkleister.
Ja, und da habe ich gemerkt, es hat sich tatsächlich etwas verändert. Vielleicht sagen Eltern, mein Kind soll selbstständig werden, aber für mich hat sich das so angefühlt, als ob da irgendwo so ein bisschen Desinteresse besteht. Weil ich weiß das zum Beispiel aus meinem Bekanntenkreis, meinem Freundeskreis und auch aus meiner Familie. Wir haben morgens die Kinder geweckt, wir haben die mit denen gefrühstückt und gerade die gemeinsamen Mahlzeiten haben auch immer die Möglichkeit geboten, mit Kindern erstmal sie gut und freundlich in den Tag zu schicken.
Und auch wahrzunehmen überhaupt, ne?
Genau, und häufig wurde dann auch über Probleme gesprochen. Ne? Also selbst als meine Kinder älter waren in der Pubertät und dann irgendwann gesagt haben, hier beim Abendessen, nee, Mama, kein Hunger. Ne? Die wollten sich vor den Fernseher setzen und ich habe gesagt, nein, setzt euch hin, wir essen jetzt Abendbrot und wenn ihr keinen Hunger habt, dann macht euch einen Tee. Und setzt euch aber einfach dazu. Ja, erst gab es ein großes, keine Lust, wie das halt so ist bei den Jugendlichen in der Zeit, in der die komisch werden.
In der besonders schönen Zeit
genau,
für Eltern.
Genau. Und wenn wir dann aber am Tisch saßen, es war immer das Gleiche. Wir kamen ins Gespräch, einer hat erzählt, was er vielleicht in der Schule erlebt hat. Der Nächste hat mal eine Frage gestellt, weil er einen Rat brauchte. Wir haben zusammen gelacht. Und das kann ich wirklich nur allen mit auf den Weg geben. Genießt diese Zeit mit den Kindern. Verbringt mit ihnen eine schöne Zeit. Ob es abends das ins Bett gehen ist, vielleicht noch mit einer Gute-Nacht-Geschichte. Auch da kommen häufig Probleme mal an die Oberfläche, weil man ins Gespräch kommt und gerade zusammen kuschelt. Gemeinsame Mahlzeiten sind sehr, sehr wichtig, selbst wenn die Kinder keinen Hunger haben. Man kann auch was trinken und zuhören. Aber viel Soziales spielt sich wirklich am Küchentisch ab. Mhm. Das ist so.
Ist auch meine Erfahrung als Vater.
Ja.
Ja, das ist beantwortet vielleicht deine Frage vom Anfang, worauf Eltern achten sollten. Ja. Ne? Also eigentlich ist es ein Rat, was Eltern tun sollten. Ne? Einfach Zeit mit ihren Kindern verbringen und bisschen, ja, vielleicht es sich gemütlich machen und eine Atmosphäre schaffen. Ne? Ja,
richtig. Vielleicht erklärt das auch, warum Kinder sich häufig nicht anvertrauen.
Ja.
Weil die Möglichkeiten fehlen, weil die Situation einfach nicht da ist.
In der Schule ist das wahrscheinlich nicht so einfach herzustellen, aber doch auch nicht unmöglich dafür, sagen wir mal, so eine offene, warme Atmosphäre zu sorgen, oder? Wie erleben Sie das?
Also das ist ganz unterschiedlich. Ich war schon an Förderschulen. Und war vollkommen überrascht, wie liebevoll die Kinder miteinander umgehen, weil die Lehrkraft es geschafft hat, morgens schon eine respektvolle Atmosphäre zu schaffen.
Mhm.
Ich war eingeladen und es gab direkt einen Begrüßungskreis. Die Kinder, bevor die an ihre Tische gegangen sind, saßen die erstmal in einem Kreis. Dann hat die Lehrkraft gesagt, so Kinder, wenn ihr möchtet, holt jetzt bitte eure Butterbrotdosen raus und jeder darf erstmal einmal abbeißen. Erstmal war das für mich ungewöhnlich.
Mhm.
Aber dann habe ich gedacht, eine gute Idee. Weil auch aus meiner Erfahrung weiß ich ja, wie viele Kinder gehen morgens erstmal ohne Frühstück aus dem Haus. Und so hat sie eine Möglichkeit geschaffen, dass jeder, der vielleicht auch hungrig zur Schule kam, schon mal was im Bauch hatte. Und
tja, wie banal, aber
ja,
wirkungsvoll.
Ja, und dann war ich nochmals überrascht, als sie dann sagte, und wer möchte, darf auch gerne teilen.
Hm.
Weil auch da wieder der Gedanke dahinter steckte, vielleicht hat das ein oder andere Kind ja gar kein Frühstück mitbekommen. Ja, und dann gingen die Butterbrotdosen rum. Ja, und was soll ich sagen? Die Atmosphäre war so schön, weil die Kinder, die geteilt haben, das voller Stolz gemacht haben. Und da habe ich gedacht, Mensch, was ist alles möglich, wenn man sich damit beschäftigt, eine schöne, respektvolle Atmosphäre zu schaffen.
Sehr schön.
Ja, das ist eins der Erlebnisse, die mir wirklich in Erinnerung geblieben sind, wenn ich häufig lese, ach ja, Förderschule, da braucht man ja nichts mehr zu sagen. Das ist nicht so. Das kommt wirklich darauf an, wie engagiert sind die Lehrkräfte.
Sie haben ja auch schon mal in einem Vorgespräch, ich habe ja schon mal einen Artikel mit Ihrer Hilfe geschrieben, gesagt, auf die Schulform kommt es bei diesem Phänomen Mobbing und Gewalt und so nicht so sehr an. Ne? Also sprich, das betrifft alle Schulformen. Ne?
Ja, das ist so. Also ich
also Förderschule oder Gymnasium ist eigentlich
ja,
für das Phänomen egal.
Ja, das Problem ist das Gleiche. Das Problem ist das Gleiche und deshalb, ich kann im Grunde in jede Schule eingeladen werden. Ich werde immer Kinder finden, die gemobbt werden und die Zeiten haben sich wirklich sehr geändert. Also vor etlichen Jahren habe ich schon Schulen angeboten, ich komme zu ihnen und möchte gerne eine Lesung dort abhalten und mit Kindern ins Gespräch kommen. Früher habe ich ganz häufig die Antwort erhalten, Dankeschön für Ihr Engagement, aber an unserer Schule gibt es kein Mobbing. Ja, und heute ist das nicht mehr der Fall, weil man kann das Problem einfach nicht mehr ignorieren und auch nicht wegreden. Das glaubt kein Mensch mehr.
Ja, früher war das auch so, wenn wir als Presse auf Schulleiter, Schulleiterinnen zugegangen sind mit irgendwelchen Fragen, weil man sowas gehört hat, ob es Gewalt an der Schule gibt oder irgendein spezieller Einzelfall, manchmal auch sexuelle Übergriffe. Das war immer das Interesse der Schule, deutlich zu machen, bei uns ist alles in Ordnung. Mhm. Damit bloß nicht der Ruf der Schule leidet. Das war vor Jahren sehr stark so eine Abwehrhaltung ja. Gegenüber Presse, wenn es unangenehme Themen waren. Inzwischen hat sich das auch gewandelt, auch bei uns. Ne? Also uns hat neulich noch eine Grundschulleiterin aus Herten sehr offen erzählt, was in den WhatsApp-Gruppen an ihrer, wie gesagt, Grundschule los ist. Sowas wie, ich stech dich ab, ist da normaler Umgangston. Und sie sagte auch, die Schüler, die so kommunizieren, wissen gar nicht, was sie bei ihren Opfern anrichten.
Ja.
Aber das sagt die ganz offen und benennt ihre Schule und sagt, dass das im Grunde normal ist. Und das hätten wir uns vor 5, 6 Jahren auch nicht passiert. Da hätten die Schulen immer noch gesagt, nee, bei uns nicht. Bei uns ist alles Taco.
Ja, aber daran erkennt man jetzt auch die Hilflosigkeit.
Ja.
Weil wirklich, ob...
Ja, die findet das natürlich auch schlimm, die Schulleiterin, ja. Und ist entsetzt.
Ja, wer redet da gerne drüber?
Ja.
Aber andererseits, wenn wir nicht darüber reden, werden wir auch keine Lösung finden.
Ja.
Das ist einfach so. Und wir sehen ja, wohin uns das geführt hat. Dass das so häufig verdrängt wurde und abgestritten wurde. Weil heute sind die Probleme so groß, dass im Grunde das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Mhm. Das jetzt wieder irgendwie hinzubekommen, das ist eine schwierige Aufgabe. Und da müssen im Grunde die Kinder mit ihren Lehrern, mit den Eltern eigentlich alle ins Boot geholt werden, weil nur ein Miteinander würde da zum Ziel führen.
Hm. Weil und wenn Sie sagen, Sie würden praktisch in jeder Schulklasse, wenn Sie die besuchen, jemand finden, dann kann man nur sagen, ladet die Frau ein, liebe Schulleiter, Schulleiterin, weil das kann ja nur nützen. Ich meine, es ist natürlich, sind nicht nur Sie, es gibt ja auch andere Präventionsprogramme und Sachen, die man machen kann, aber es gibt eben auch Sie, ne, die sozusagen als Ein-Mann-Betrieb im Grunde, ein Frau-Betrieb
ja, richtig.
Im Grunde arbeiten.
Ja, richtig.
Okay.
Ja, aber also auch wenn ich alleine unterwegs bin, ich war mittlerweile in so vielen Schulen und Schulklassen und in etlichen hat sich wirklich was bewegt, weil das Thema angegangen wurde und von daher werde ich auf jeden Fall am Ball bleiben. Auch wenn ich, also ich bin auf Facebook und auf Instagram auch unterwegs und da bekomme ich häufiger auch mal Nachrichten, wenn man sieht, was dieses Mobbing Menschen antut. Das ist unfassbar. Da schreiben mir erwachsene Frauen, die Mitte 20 sind, dass sie jahrelang gemobbt wurden und dass sie irgendwann anfingen, sich zu ritzen, dass die Essstörung bekommen haben, Depressionen, Suizidgedanken. Etliche sind arbeitsunfähig, verlassen ihr Zuhause nicht mehr, haben Panikattacken. Und das muss wirklich allen bewusst gemacht werden, dass jede Art von Mobbing Narben hinterlässt auf der Seele. Ich weiß, dass das schwierig ist, über das Thema zu sprechen. Gerade bei Kindern, die müssen wirklich ihren Mut zusammennehmen. Aber ich habe mal in einem Buch gelesen, sag, was zu sagen ist, auch wenn deine Stimme dabei zittert. Mhm. Und dieser Satz ist mir so in Erinnerung geblieben, weil der einfach zeigt, manche Dinge müssen gesagt werden, auch wenn wir Angst davor haben, auch wenn unsere Stimme zittert.
Sehr schöner Satz.
Ja.
Ja, mein Gott, bei dem Thema ein mutmachendes Schlusswort zu finden, finde ich schwierig. Fällt dir was dazu ein, Christina?
Theresa,
mein Gott, ich habe deinen Nachnamen Christofitsch zu deinem Vornamen gemacht.
Alles gut. Ja, vielleicht nochmal so als Abschlussfrage. Sie haben von vielen schlimmen Fällen berichtet, aber halt auch schon gesagt, dass Sie auch sehen, dass man was erreichen kann. Und ja, deswegen vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, was macht Ihnen Hoffnung?
Also Hoffnung macht mir, dass viele Schulen viel, viel offener geworden sind für das Thema, dass es viel mehr Prävention gibt. Ich kann nur allen ans Herz legen, das nach so einem Projekt nicht abzuhaken. Man muss wirklich am Ball bleiben. Man muss am Ball bleiben und das Thema immer wieder bearbeiten, damit das bei den Kindern ankommt. Denn ich habe festgestellt, ich hatte schon mal, nachdem ich einen Besuch in einer sehr schwierigen Klasse hatte, da ist ein Junge nach der Lesung aufgestanden vor seinen Klassenkameraden, ist zu dem Mädchen gegangen, was er gemobbt hat, hat ihr die Hand hingehalten und hat gesagt, ich möchte mich entschuldigen.
Wow.
Und das macht mir Mut, dass ich einfach denke, man kann die Kinder noch erreichen. Und mir würde ein Schlusswort einfallen, das steht auch in meinem Buch ganz am Anfang, stark sein heißt auch manchmal um Hilfe zu bitten. Und das ist ganz wichtig, dass die Kinder nicht alleine dastehen. Man muss sich Hilfe holen.
Okay. Dann lassen wir das so stehen, ne?
Dann lassen wir das so stehen, auf jeden Fall. Ja, das war unser Hörmerhärten-Spezial zum Thema Mobbing an Schulen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn gern und empfehlt uns weiter. Besucht uns auch gern auf Instagram und Facebook. Wenn ihr Hinweise, Themenvorschläge oder Feedback habt, dann könnt ihr uns auch gerne eine Mail an haredaktion@medienhaus-bauer.de schreiben. Da freuen wir uns auch drauf, von euch zu lesen. Ja, ansonsten danke, Jochen.
Bitte, Theresa.
Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Becker, für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch.
Und ich bedanke mich erstmal, dass ich hier sein durfte.
Und vielen Dank euch fürs Zusehen und Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Ciao.
Ciao.
Ciao.